Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Was ist für Sie Kitsch? Judith Wipfler, Redaktionsfrau von der Religion von DRS.
Ja, also eins von meiner schöneren Beispiele ist das da. Das tönt jetzt ein bisschen Lutz, ist aber ganz eine feine Sache, nämlich eine Schneekugel mit dem Papst drinnen. Das ist für mich echt ein Kitsch.
Wo dann eben schneit, wenn man es schüttelt. Was ist für Sie Kitsch, Mario Pellin vom Gewerbemuseum Winterthur?
Ja, sie hat ein Beispiel, das wir jetzt in der Ausstellung haben, und das ist ein Zwerg mit einer Hellebarde, wo quasi auf einem Tintenfass steht oder ein Tintenfass ist. Und der Zwerg hat mit Tinte ja eigentlich nichts zu tun, aber er ist eine Dekoration. Und was das Spannende am ganzen Tintenfass ist, ist, dass das geschnitzt ist. Also es ist eine Brienzerschnitzerei, rund 100 Jahre alt, ist aber galvanisiert. Das heisst, es hat eine metallische Oberfläche und es sieht aus wie ein Bronzeguss.
Und dann frage ich noch unseren Grossbritannien-Korrespondenten Martin Aliot. Guten Morgen, was ist für Sie Kitsch, Martin Aliot?
Röhrender Hirsch in Öl, am liebsten mit Vollmond. Er muss aber farbig sein. Schwarz-weißer Kitsch kann ich mir nicht vorstellen.
Kitsch ist Geschmackssache. Kitsch ist aber auch Gefühlssache. Kitsch provoziert. Kitsch im Treffpunkt. Bei der Tommy Scherer. Und ich finde, ohne Kitsch wäre die Welt, weniger kitschig. Ja, meine Gäste im Studio kommen schon fast ein bisschen ins Schwofen rein. Da sind wir auch schon bei einem anderen Thema. Kitsch. Musik ist natürlich auch prädestiniert dafür, das mal ein bisschen genauer anzuschauen. Was ist Kitsch, was ist kein Kitsch? Bunny M mit Sunny haben wir gehört. Jetzt haben wir uns zuerst aber mal auf Großbritannien konzentrieren. Zum Beispiel eine Kaffeetasse mit einem Bild von der Queen Elizabeth drauf. Ist das Kitsch? Ja, wenn man kein Fan von den Royals in Großbritannien ist. Oder die Krone von der Queen aus Plastik und Glas, Edelstein, für die kleinen Mädchen, da sagen sicher ein Haufen, ja, ja, das ist ganz sicher Kitsch. Eine Definition von Kitsch ist, die Kopie vom Original kann man als Kitsch bezeichnen. Und da ist natürlich die Souvenirindustrie in einem Land, gerade wie Großbritannien, prädestiniert dafür. Gerade jetzt, wo man ja die Hochzeit vom Prinz William mit der Kate angekündigt hat. Martin Aliot, Großbritannien-Korrespondent, zuerst nochmal herzlich guten Morgen im Treffpunkt.
Guten Morgen.
Was gibt's denn alles für Souvenir, wo man kann sagen, das geht in Kitsch rein, im Zusammenhang jetzt mit der bevorstehenden Hochzeit von William und Kate?
Also, das Pièce de Résistance in der Sammlung von jedem Royalist sind sogenannte Mugs, also Teebecher, mit einem Doppelmedaillon, mit den Fotos von William und der Kate, mit sehr viel Goldrändchen, mit ein paar blutenden Engeln, sicher auch noch ein paar Bliemli, Trompeten und so weiter. Also das ist eine Komposition, die durchaus auch eine ironische Spitze hat für die, die sie sehen wollen, nach dem Motto, es kann gar nicht überladen und kitschig genug sein. Dann haben wir Briefbeschwerer, Abtrocknungstücher, Champagnergläser, Löffel, Schlüsselring. Es sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Sie merken auch, es sind meistens relativ nutzlose Sachen, die hier als Souvenir dann verkauft werden. Was ich noch interessant finde, ist, dass der Markt, der Berühmte, ein gewisses Korrektiv von Geschmack bringt, indem ältere Kitsch, also von früheren Hochzeiten und Geburten und Thronbestiegungen und so weiter, ist heutzutage weitgehend wertlos, was natürlich etwas damit zu tun hat, mit der Massenproduktion, wie viel davon hergestellt worden ist. Man muss offenbar bis in die Regierungszeit von der jungen Königin Victoria, also in die erste Hälfte vom 19. Jahrhundert zurückzukommen, für einen Gewinn mit antikem Kitsch zu machen.
Und hat natürlich auch, Martin Aliot, etwas mit den Materialien zu tun. Die sind sicher nicht hochwertig, gerade in dieser Souvenirindustrie. Mich nimmt Wunder, muss man eigentlich für Hochzeitskitsch eine Genehmigung von der Königsfamilie einholen? Man macht ja ziemlich viel Geld damit.
Nein, muss man nicht. Es gibt kein königliche Copyright, Markenschutz, Urheberrecht, das gibt es alles nicht. Das hat vermutlich etwas mit Noblesse oblige zu tun, dass die Familie Windsor das Gefühl hat, sie hätte das nicht nötig.
Eine grosszügige Haltung, kann man da nur sagen, von außen beobachtet. Gibt es eine Zahl? Kann man etwa angeben, wie viel Kitsch in Pfund umgesetzt wird pro Jahr?
Also es ist, ich habe etwas gefunden, aber es dunkelt mir, es ist eine sehr unzuverlässige Schätzung von etwas wie 15 bis 20 Millionen Pfund, also sagen wir ganz grosszügig 30 Millionen Franken, im Vereinigten Königreich allein, also alles was das, was nur in Großbritannien, Schottland, Wales und Nordirland abgesetzt wird. Das meiste übrigens von dem wird in China produziert, gerade das Porzellan und Steingut. Und es gibt aber natürlich noch weitere Märkte, weil Royalisten beschränken sich ja nicht auf die britischen Inseln, sondern die wohnen auch mit Vorliebe in den USA, in den Vereinigten Staaten und in Kanada, Australien, Neuseeland und so weiter. Also dort gibt es noch einen zusätzlichen Markt, wo ich keine Zahlen habe.
Wie würden Sie das Verhältnis von den Britinnen, von den Briten grundsätzlich zum Kitsch beurteilen? Was haben die da für ein Verhältnis dazu?
Also, ich habe es ja schon andeutet, es gibt durchaus für einen Haufen Briten auch eine ironische Spitze. Dass es kann gar nicht kitschig genug sein. Nach dem Motto, es ist so wahnsinnig wüst, dass es schon wieder schön ist. Aber ich glaube, und das ist vielleicht ein bisschen bösartig, aber es ist ein bisschen wiederher so das Geschehen bei denen, die daran glauben, an den Kitsch. Weil man wissen, dass die Familie Windsor selber nicht gerade übermässig ausgestattet ist mit gutem Geschmack. Dass also die Queen speziell eine Neigung, sagen wir einmal, zum Praktischen hat, eher als zum Schönen. Wir wissen, dass ihr das Morgengeschirr ist aus Tupperware, ist Plastik, was man sich ja nicht unbedingt vorstellt, wenn man an Windsor Castle oder Buckingham Palace oder Sandringham denkt. Und man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, dass die liebe Familie sich, obwohl sie in der x-ten Generation auf dem Thron sitzen, eigentlich eben immer noch ein bisschen wie kleinbürgerliche Nouveaurisch verhalten. Und man kann es auch sogar bestätigen, dass es hier eine Tradition gibt, in dem es gibt in Buckingham Palace ein Museumsteil, wo man kann besuchen kann. Und die Möbelstücke, die hier speziell im 19. Jahrhundert zusammengekauft worden sind, von den Vorfahren von der jetzigen Queen, sind also nicht über jeden Zweifel erhaben. Man muss sagen, es kann nicht genug Gold und Silber und glitzerige Sachen dran sein. Und das könnte, auch wenn es sehr wertvoll ist, doch immerhin auch noch in die Qualifikation Kitsch reinfallen.
Martin Aliot, herzlichen Dank. Wir haben Ihnen mit viel Vergnügen zugelassen. Herzlichen Dank. Und einen schönen kitschigen Morgen wünsche ich Ihnen in dem Fall. Merci vielmals.
Merci gleichfalls.
So. Und unsere beiden Gäste im Studio, die haben auch das ein ums andere Mal müssen lachen. Judith Wipfler, Redaktionsfrau von der Religion von DRS. Warum haben Sie so müssen lachen?
Ja, ich habe gerade mal geschaut, was meine Artikel von religiösem Kitsch, die ich mitgebracht habe, die auch so das Made in China getroffen haben. Und tatsächlich mit in China. Ich habe noch eine Nonne im Schneewirbelglas da, im Snowglobe. Also tatsächlich auch religiöser Kitsch wird in China hergestellt. Also auch christlich religiöser Kitsch, wohlgemerkt.
Und auch Mario Pellin vom Gewerbemuseum Winterthur, wo im Moment gerade eine Ausstellung läuft. Mal schnell da den Kopfhörer weg, sonst gibt es eine Rückkopplung, wo gerade eine Ausstellung läuft. Sie haben auch grinsen vorher, als Sie zugelassen haben, und Martin Aliot.
Ja, natürlich, beim Geschmack von der Queen, da kommen mir immer die Hüte in den Sinn. Und die sind ja jetzt wirklich nicht gerade so der wahnsinnige Wurf. Aber was ich auch spannend gefunden habe, was Martin Aliot gesagt hat, ist, dass die Objekte, die Souvenir, wo da die Konterfei von diesen Royals drauf hat, dass das vielfach halt funktionslose Objekte sind. Aber gleichzeitig hat darauf gezählt, es sind Kaffeetassen, es sind Teller, es sind Handtücher. Das
alles
sind eigentlich alles funktionsreiche Gegenstände. Aber
Man
braucht sie nicht, weil es ist ja komisch, tut man nachher die Lady Diana einfach in die Abwäschmaschine oder tut man mit ihrem Gesicht so quasi den Teller abtröchnen, das funktioniert ja dann auch nicht richtig.
Oder man kann Queen abschlecken, wenn man noch so
auf den Teller hat. Und dann kommt ja das auch so einen komischen Aspekt über, also hängt man es eben nur an zum Anschauen und darum wird es funktionslos und dann wird es ja so ein bisschen zum komischen Objekt.
Genau, und durch das, dass man solche Sachen kauft, hat man vielleicht Nähe zu den Royals, wer weiß. Also wir sind mitten in der Diskussion über den Kitsch, über Sinn und Unsinn. Und manchmal wird ja auch das Geschmacklose als Kitsch bezeichnet. Zum Beispiel ein USB-Computer-Memory-Stick in Form von einem menschlichen Finger oder ein Berner Sennenhund auf bogenen Kufen als Schaukelpferd. Genau, solches sieht man im Museum zu Winterthur im Moment. Wir sind schauen, zeigen, was für Kitschiges und Geschmackloses dort dann ausgestellt ist. Das als nächstes Jahr im Kitsch-Treffpunkt.
Tell me, when will you be mine? Tell me, quando, quando, quando. We can share a love divine. Please don't make me wait again. When will you say yes to me? Tell me, quando, quando, quando. You mean happiness to me. Oh, my love, please tell me when. Every moment's a day. Every day seems a lifetime. Let me show you the way to a joy beyond compare. Can wait a moment more.
say it's me that you adore. And then, darling, tell me when.
Wann, quando, der Engelbert. Mit einer kitschigen Nummer, Mario Pellin vom Gewerbemuseum in Winterthur. Kitschig, die Musik?
Sehr, aber toll.
Judith Wipfler, unsere Redaktorin von der Religion von DRS, kitschig.
Ja, aber wunderschön. Ich habe es eben auch wahnsinnig gerne. Also Lalo Schifrin habe ich auch total gern. Zum Beispiel. Oder auch, es gibt viel israelische Musik, die wahnsinnig kitschig ist. Wahnsinnig kitschig. Aber ich habe es einfach gern.
Etwas ist ganz klar, oder? Wer was als kitschig, schön oder schlicht geschmacklos empfindet, das ist total individuell. Wir wollen im Verlauf dieser Sendung niemandem irgendeine Meinung aufdrücken. Wir wollen einfach lustvoll darüber reden. Aber es ist interessant, darüber zu reden und herauszufinden, wo ist denn eigentlich Kitschgrenze und was macht es denn aus, ob jemand sagt, klar, das ist Kitsch oder eben, nein, mir gefällt das. Und genau auf dieser fliessenden Kitschgrenze kann man im Moment im Gewerbemuseum Winterthur einen Rundgang machen. Dort ist im Moment nämlich eine Ausstellung am Laufen, wo man bei jedem Objekt stehen bleiben kann, schauen kann und sich fragen kann, ist jetzt das Kitsch oder kein Kitsch? Martina Schneider ist für den Treffpunkt mit dem Mario Pellin, den wir schon ein paar Mal gehört haben, mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter vom Museum, ja, kann man sagen, auf eine Kitsch-Tour gegangen.
Wir stehen vor einer Wand, muss ich sagen, für alle, die es nicht sehen, mit wahnsinnig vielen kleinen und grösseren Sachen und Sachen, wo alle irgendwo unter dem Begriff Kitsch könnten laufen, je nachdem, wie man das empfindet. Das ist eben die grosse Frage, wie man es empfindet. Mario Pellin, wenn wir noch ein bisschen weiter übergehen, haben wir da eine Kategorie, die heisst Heimat- und Jägerkitsch. Und wir haben einerseits ein Lampion, 1. August, wie man es kennt, mit so Edelweisschen drauf. Und nebendran haben wir einen Kartonteller, wie man ihn vielleicht braucht, wenn man eine 1. August-Party macht. Darauf hat es ein Bild vom Matterhorn, das sich dann noch spiegelt im See, wunderschön. Und rundum ein roter Rahmen quasi mit Schweizerkreuzchen drauf. Also ein wunderbarer 1. August-Kartonteller. Je nachdem, wo man den einsetzt, ist es vielleicht gar kein Kitsch.
Wenn man sich jetzt überlegt, er ist irgendwo an einem Bauern zu Morgen mit dem Matterhorn drauf, dann kann das durchaus so heimatliche Gefühle erwecken und eben auch so ein bisschen Traditionen hervorrufen wollen. Das ist natürlich dann auch eine Form, wo man sich auf etwas beruht, eben so die gute alte Schweiz mit den Bergen. Und das kann durchaus traditionell fundiert sein, wo man dann dem vorwerfen kann, das ist eigentlich eine Verkitschung von der Schweiz, weil die Schweiz nicht mehr nur aus Bergen besteht. Und wenn man den gleichen Teller an einer Grillparty hat, irgendwie in einem urbanen Rahmen auf der trendy Dachterrasse, dann ist es auch mehr wieder ironisch und es ist ein Gag oder es ist provokativ, dass man jetzt da mit dem Schweizerkreuz und dem Matterhorn Bratwurst isst.
Je nach Kontext auch, ist es Kitsch oder ist es kein Kitsch? Heimat- und Jägerkitsch. Auf der anderen Seite, wenn wir uns jetzt umkehren, haben wir auch Objekte hinter Vitrinen. Das sind historische Objekte. Und vielleicht könnten wir mal da schauen, weil dort habe ich auch etwas entdeckt, das so ein bisschen unter dem Titel läuft. Fremdenandenken-Kitsch. Da hat es einen geschnitzten Bär, der ist etwa 10 cm lang, der liegt so halb, streckt eine Pfote in die Luft und auf dieser Pfote balanciert er quasi zwei gläsige Gefäße, wo man offenbar Salz drin tun kann. Und wenn ich gehe lesen da, Souvenir in Form eines Salzfasses mit Berner Bär. Prienzer Schnitzerei, und zwar etwa 1910. So, das ist also rund 100 Jahre alt. Könnte von heute sein.
Könnte durchaus von heute sein und wird im Schweizer Holzbildhauereimuseum auch tatsächlich immer noch hergestellt. Die Bären sind sehr beliebt. Sie haben ja auch etwas Putziges. Also der liegt so ein bisschen wie bei der Gymnastik, so ein bisschen auf den Seiten und hat sein Mühle so lustig aufgestreckt. Also er hat durchaus etwas Reizendes. Aber das ist auch so etwas, wo man sagen könnte, es ist zwar kitschig, aber es erweckt in einem so ein bisschen auch die positiven Gefühle, die eben der Kitsch auch so ein bisschen mit sich trägt. Also so ein bisschen Wohlbefinden, vielleicht auch ein bisschen Nostalgie und eben gleichzeitig auch so ein bisschen der Humor.
Gehen wir wieder auf die Seite der heutigen Sachen, die man unter Kitsch könnte verstehen. Ich sage könnte, weil es ist etwas Individuelles. Es gibt nochmal so eine Abteilung da, wunderliches Material. Und da stehen wir vor einer Ständerlampe, die ist relativ gross. Ein grauer Lampenschirm. Und das Spezielle daran ist der Fuß dieser Lampe.
Ja, der Fuß besteht aus verschiedenen Geweihen von einem Rothirsch. Also das sind Abwurfgeweihe, die ja jedes Jahr rumliegen im Wald. Und die sind so zusammen konstruiert und oben drauf eben der Lampenschirm, der so drauf balanciert. Und das ist auch ein Objekt, das sehr typisch ist für die heutige Zeit, wenn man so im Wohnaccessoire-Bereich schaut. Was hier angeboten wird, eben Hirschgeweih sind hier, Elchgeweih, Fellküsse und auch so karierte Lampenschirmli und Tischtücher, das hat so ein bisschen Retro-Schick. Oder das Geschäft, das die vertreibt, preist das auch unter dem Aspekt Chalet-Schick. Und das hat ja auch so etwas, man tut sich berufen auf so eine Jägerromantik, auf eine Bergwelt und gleichzeitig ist das aber wahrscheinlich in einem Loft, wo das sehr gut wirkt und das ist auch so ein Streitpunkt, wo ist das jetzt geschmacklos oder ist es ironisch oder ist es cool?
Jeder nach seinem Empfinden und das Verrückte ist, vor über 100 Jahren hat es das auch gegeben, wunderliches Material, jetzt gehen wir wieder auf die andere Seite, hinter die Vitrine und da zwei Sachen sind mir da ins Auge gesprungen. Das eine ist ein Kerzenhalter aus präpariertem Hirsch- oder Rehlauf. Also ein ausgewachsenes Reh- oder ein Hirschfuß mit noch ein bisschen Bein dran. Man sieht das Fell und quasi der Fuß ist umgebogen und in der Beuge innen ist dann der Kerzenhalter angemacht. Unglaublich geschmacklos, könnte man sagen. 1900.
Ja, also ich finde es auch geschmacklos. Ich würde so etwas auch auf keinen Fall bei mir daheim haben. Ich finde es auch so ein bisschen grauslich. Also nicht nur wunderlich, sondern richtig grauslich. Also mir bleibt es so ein bisschen im Hals stecken.
Nebendran hat man noch ein ganz kleines Reihenfüßchen, wo dann obendran, quasi dort, wo dann das Bein würde anfangen, ist dann ein Flaschenöffner. Es ist wirklich sehr speziell. Und ich staune einfach, dass das um 1900 herum ist. Und eigentlich bei gewissen Sachen es wiederholt sich, kann man sagen.
Ja, es wiederholt sich über die Zeit. Was ich jetzt zum Beispiel bei dem Flaschenöffner noch spannend finde, wir haben bei der Recherche ein Bild gefunden von einem Flaschenöffner mit einem Kängurufuß. Und das betrifft mich noch fast mehr, weil ich denke, ja, das arme Känguru, das ist ja also wirklich dann an der Grenze vom Perversen, weil ein Rehfuß, ja, das Reh gibt es ja bis zur Genüge. Aber der Flaschenöffner kommt halt aus Australien und da gibt es kein Reh, sondern halt Känguru. Und es ist genau einfach rein von der Lage her, von der Herkunft her, einfach ein anderer Fall.
Wir sind im Goethe-Museum gewesen, wo im Moment die Ausstellung «Böse Dinge» am Laufen ist. Und vielleicht zieht sie das, was ich jetzt sage, dorthin. Es hat nämlich auch noch eine Zerstörungsmaschine dort. Und in dieser Zerstörungsmaschine kann man den Kitsch, den man bei sich daheim hat und schon lange mal hat wollen, loswerden. Und sich das aber vielleicht bis jetzt nicht getraut hat oder nicht gewusst hat, woher damit. Kann man loswerden, man kann hergehen. Puff! Und den Kitsch zerstören lassen. Die Ausstellung, die ist übrigens noch offen bis Ende Juli. Jetzt möchte ich noch Mario Pellin fragen, der wissenschaftliche Mitarbeiter vom Museum, der bei uns ist. Wie viele Sachen pro Tag werden dort zerstört, Herr Pellin?
Also pro Tag nicht. Das ist eine relativ heftige Maschine. Also die muss bedient werden von jemandem, der sich da wirklich auskennt. Und das kann man immer am Sonntag kann man das machen. Mhm. Es gibt aber in der Ausstellung auch Workshops, wo man das kann wo man teilnehmen kann, wo man das bringen kann, zerstören lassen, und dann kann man es eben auch eventuell verschlimmern oder verbessern.
Also oh,
man
und
kann
wieder das mitnehmen.
Und wieder mitnehmen. Dass man eben die Sachen auch umdeuten
kann. Ja, genau, super. Also Zerstörungsmaschine im Goethe-Museum Winterthur. Jetzt nimmt es uns Wunder, oder Sie daheim, wo Sie jetzt zuhören, denken vielleicht an Ihren Kitsch, wo Sie daheim am Rumstehen haben oder irgendwo in einer Kiste drinnen im Keller. Was steht bei Ihnen daheim rum? Und haben Sie das von irgendjemandem bekommen, zu einem Anlass, sich nicht getraut, wegen dem das vorzurühren, obwohl Sie es eigentlich schrecklich finden? Läuten Sie uns an, erzählen Sie es uns, 0848 440 222, 0848 440 222. Ihre Kitsch bei Ihnen daheim.
Es ist jetzt auch doch schon bald, es wird zurück, es wird mir nicht schwer. Wenn mich es angeschaut hat, habe ich gewusst und mir gedacht, dass wir mit der Zeit mit einem wunderbaren Mensch, Mensch hat geschenkt. Deine Weisheit und dein Wissen weitergeben. Jetzt heute kann ich auch das verstehen aus so einem. Wenn du mir hast in die Arme genommen, sind mir alle Tränen gekommen. Du hast ging gesagt, dass wenn du den Mann musst gehen, siehst du für immer.
Florian Ast Schöne Musik, warme Musik, die einem das Herz aufgeht. Kitschige Musik, Frage, ich weiss es nicht, entscheidet sie selber. Sie können uns jetzt anrufen in diesen Minuten. Wir fragen, was haben Sie daheim für Kitsch, woher kommt er, warum steht er noch rum, was gefällt Ihnen dran oder was nicht. 0848 440 222. 0848 440 222. Und als nächstes geht die Geschichte von jemandem, der eine Madonna-Statue aus Lourdes daheim hat und die sogar schon geflickt hat. Now I time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand. Yeah, yeah. Kitsch beschäftigt uns heute am Morgen. Was ist kitschig? Wer hat Kitsch bei sich daheim? Über das reden wir jetzt in den nächsten paar Minuten. Und zwar sind wir in Verbindung mit der Johanna Sutter. Guten Morgen, Frau Sutter.
Guten Morgen, Herr Scherer.
Guten Morgen. Also schon kurz angekündigt, das hat mit einer Madonna-Statue zu tun aus Lourdes. Beschreiben Sie die uns mal. Wie sieht die aus?
Die ist etwa 20 cm hoch, weißer Porzellan und hat einen hellblauen Schleier.
Also doch aus hochwertigem Material, nicht Plastik oder irgendwie ein anderes Material, oder?
Nein, das glaube ich nicht. Also nein, das weiß ich, dass das nicht ist. Sie ist nämlich wahrscheinlich etwa 40-50-jährig. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Und ich nehme an, dass es die zu Hunderten gegeben hat in Lourdes. Und ich habe die aus dem Geburtshaus von meinem Mann in Frick, von einer Grosstante, die in den letzten Tagen gestorben ist. Die war fast 100 gewesen. Und das ist ein wunderbares Andenken an die. Und ich habe bei der Beerdigung gehört, dass die Schwester von dieser Frau auch so eine Statue mit heimgenommen hat, seinerzeit aus Lourdes.
Kann man das ein bisschen vergleichen, Frau Sutter, wie wenn man auf Paris geht und mit einem kleinen Eiffelturm zurückkommt?
Ich denke es, ja. Mhm. Weil Lourdes ist ja wirklich für gläubige Katholiken ein wichtiger Wallfahrtsort. Und die nehmen das... Leute, die dorthin gehen, nehmen das mit, um immer mit dem verbunden zu bleiben, irgendwie.
Jetzt gerät eine Frage von mir an Sie. ohne die Geschichte dazu, die sie uns erzählt haben, von wem dass sie diese Statue haben, würde sie ihnen gefallen oder eher nicht? Würden sie es als Kitsch bezeichnen oder nicht?
Mir persönlich gefällt sie, aber ich weiss, dass ganz viele Leute finden, was hat denn die für das Kitsch rumzustehen.
Mhm. Und wo steht sie bei Ihnen in der Wohnung?
Sie steht bei mir auf einer alten Holzuhr, wo so eine Adlerfigur drauf gehörte und ich habe den Adler ersetzt durch die Madonna.
Aha! Warum? Weil Sie den Adler kitschig gefunden haben oder unpassend?
Nein, der war verbrochen gewesen.
Ah.
Und den hat man nicht flicken und ich habe gefunden, das passt wunderschön auf die Uhr rauf.
Gibt es Reaktionen, wenn Besuch kommt auf diese Statue?
Ich bin auch schon darauf angesprochen worden,
mhm,
woher das ist. Und wenn ich dann Geschichte erzählt habe, dann haben sie alle sehr viel Verständnis gehabt.
Und das ist eben ganz wichtige Geschichte, die mit dem Gegenstand zu tun hat. Jetzt noch als Letztes, Sie haben die schon mal müssen flicken, ist sie runtergefallen?
Ich habe sie nicht selber geflickt, sie war schon geflickt gewesen, als ich sie mitgenommen habe.
Ah, okay. Und das sieht man, die Schramme?
Das sieht man, wenn man sie oben runternimmt. Sie ist im Fuß ein Stück rausgebrochen und das ist reingeleimt und die Leimspuren, die sind halt schwarz.
Frau Sutter, herzlichen Dank. Gern geschehen. Gern zu einer Sorge, dann gibt es ja auch Ihnen Sorge.
Das mache ich, genau.
Schönen Tag.
Danke gleichfalls.
Einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Mario Pellin vom Gewerbemuseum Winterthur. Jetzt wollen wir uns doch vielleicht ein bisschen in die Definitionen vorwagen. Sie sind ja wissenschaftliche Mitarbeiter, haben die Ausstellung, betreuen die Ausstellung mit. Böse Dinge heisst sie, Gewerbemuseum Winterthur. Mhm. Was Sie jetzt da gehört haben von der Frau Sutter, würde jetzt so etwas im Museum auch stehen? Ist das ein Grenzgang-Kitsch? Es ist ein Souvenir, aber das Material ist hochwertig. Also das sind quasi nicht beide Sachen für den Kitsch erfüllt, wenn man so sagt, billiges Material, Kopie, sondern es ist Porzellan. Und es hat eben eine Geschichte, die damit verbunden ist.
Also das ist auf jeden Fall ein Objekt, das in die Ausstellung gehört. Wir haben auch religiöse Souvenir und Andenken, so quasi unter dem Motto Devotionalienkitsch, wo man wahrscheinlich dem von der Judith Wipfler nachher noch etwas gehört. Das Interessante an der Madonna von der Frau Sutter ist ja auch eben, dass sie nicht selber gekauft oder erworben worden ist in Lourdes, sondern dass das über irgendeinen familiären Zusammenhang ihrem Besitz gekommen ist und durch das natürlich noch quasi eine andere Aufladung hat. Und gerade so emotionale Steigerung von Objekten, die haben natürlich immer auch eine Bedeutung, dass Kriterien sich verändern. Also es ist nicht mehr einfach nur...
Herr Pellin, können die Objekte nicht genau wegen dem Bedeutung, über wegen der emotionalen Befindlichkeit von dem, wo die Figur oder das Teil besitzt?
Auf jeden Fall. Also sind das persönliche Emotionen oder religiöse, also ich möchte es dann nicht zu weit in das Gebiet hineingehen, aber das Spannende ist wirklich auch, dass Objekte ganz anders wahrgenommen werden. Je nachdem, was für eine Geschichte das dahinter ist. Und grundsätzlich eine Porzellanfigur ist jetzt auch nicht wahnsinnig ein hochwertiges Material, weil es ist ein Massenprodukt.
Ja, aber immerhin besser als Plastik.
Immerhin besser als Plastik. Plastik-Madonna, wo man den Kopf abschraubt und dann hat zwei Wasser drin, ist auch sehr befremdlich. Aber trotzdem kann es dort eigentlich genau die gleiche Wirkung bekommen.
Sie hat ja gesagt, Frau Sutter, sie hat es ersetzt vorher auf einem Sockel, einen Adler, oder?
Und das ist doch fantastisch.
Das ist der Hammer, oder?
Also nur schon der Adler, der ja auch so ein Kitsch-Objekt aus dem Heimatstil ist und dann fällt er weg und es wird mit der Madonna ersetzt. Das ist natürlich...
Herr Pellin, wie kann es sein, dass aus einem Objekt, nehmen wir jetzt den Adler auf dem Sockel oder nehmen wir die Madonna, die Frau Sutter uns davon erzählt hat, wie kann es sein, dass so etwas Kult wird? Das kann es ja geben, je nachdem, an welchem Ort dass man es jetzt aufstellt. Stell mir vor, eine Wohnung, wo einer mit Metall, nüchtern, kurz oder mit Plastik oder sogar Glas bestückt ist, vielleicht noch Stein, wenn man dann dort so ein Teil reinsetzt, Judith Wipfler. Natürlich auch herzlich willkommen in dieser Diskussion, die man da führt. Ganz klar, es hebt sich schier vom Stuhl ab, weil sie unbedingt etwas sagen. Eben, der Ort, wo man etwas herstellt, macht sie dann auch entweder zum Kult oder es bleibt Kitsch. Ja, Judith Wipfler.
Also ich denke, das Beispiel von dieser Frau, die angerufen hat, hat ja gezeigt, das ist schon länger her. Und früher war so eine Wallfahrtsreise auf Lourdes die einzige Reise, die jemand gemacht hat. Also von diesen einfacheren Leuten. Also
das ist einmal gegangen
im Leben. Vielleicht auf Rom oder eben auf Lourdes. Und dann hat man sich etwas mitgebracht. Und dann ist das auch ja, dann ist das die Erinnerung an die einzige Reise, wirklich grosse Reise, die man im Leben gemacht hat. Denn das ist auch so etwas, was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, weil wir reisen so viel und überall kann man günstige Souvenirs kaufen. Die sind ja auch viel teurer gewesen, die Souvenirs von damals mal. Und ich glaube, das ist, hat ganz viel mit dem Biografischen auch zu tun, dass die so gepflegt worden und noch geflickt worden ist, jetzt die Madonna in dem Beispiel.
Also, ich habe da ein eigenes Beispiel auch. Ich habe einmal als Geschenk zum Geburtstag so eine Ikone bekommen, so eine leuchtende Ikone, die man einstecken kann. Und dann hat so, es ist aus Plastik, wo so metallisiert ist, und es hat so Lämpchen rundherum, die dann noch so glitzern.
Blim, blim, blim.
Wunderbar, so, oder? Wunderbar. Und es ist in so einem komischen Metallic-Rosé gewesen, und in der Mitte hat es Madonna mit Kind gehabt, so eine Ikone. Und das hat man reingesteckt und das hat geleuchtet. Und das habe ich als lustiges Scherzgeschenk bekommen. Ich habe das auch geliebt. Also, dort mal in unseren Wegen war alles ganz karg gewesen, und dann ist das Ikönli natürlich so genau. Wirklich eben um
wie ein Lichtobjekt, oder?
Ja, also es ist dann eben mehr der Kult gewesen, also weniger der religiöse Kult, sondern der Objektkult.
Also es kommt total darauf an, wo man etwas herstellt und platziert.
Und der Kontext ist dann so verschoben, dass das Objekt eben ganz anders gedeutet wird. Und
dann wird es Ironie plötzlich.
Genau, dann wird es zur Ironie. Und was dann spannend gewesen ist, das hat sich auch abgenützt für uns. Also für uns hat es keine religiöse Bedeutung gehabt. Irgendwann haben wir es dann nicht mehr so eingesteckt und dann mal wieder eingesteckt und irgendwann hat es nicht mehr brennt. Und das ist so ein billiges Produkt gewesen. Das repariert man natürlich dann nicht, im Gegensatz zu dieser Porzellanstatue von Frau Sutter. Und wir haben es dann weggeworfen.
Im Moment kann man sagen, sind wir so ein bisschen in einer Welle, wo Kitsch Kult wird, je nachdem, wo das man es herentut. In Ihrem Museum gibt es Gegenstände, die weiter als 100 Jahre zurückgehen. Hat es die Wellen damals auch schon gegeben? Hat man das früher auch schon gemacht? Sachen, die vielleicht in einen Salon gehören, noch in einer ganz anderen Stelle gestellt, und dann ist es Kult geworden? Oder kennt man den Begriff Kitsch gar noch nicht so lange, wie wir jetzt heute darüber reden?
Doch, den kennt man so lange. Also, jetzt, eben, man kennt ihn aus der Literatur und aus der Malerei, aber jetzt aus unserem Gebiet, aus der Gestaltung und jetzt später aus dem Design, kann man eigentlich so Ende 19. Jahrhundert das ansetzen. Und dort ist es vor allem darum gegangen, dass durch die industrielle Produktion, die Massenware, die entstanden ist, halt auch eine billigere Qualität plötzlich aufgekommen ist.
Also die Industrialisierung, die genau. Sehr viel dazu also, beiträgt.
Und eben nicht mehr Vasen und Pokal gemacht hat für eine Aristokratie, sondern so für die breite Masse. Und das musste billig sein. Und man hat sich dann eben an dieser Aristokratie auch orientiert. Hat so quasi tun, wie wenn man auch einen Salon hat, aber man hat es in seiner kleinbürgerlichen Wohnung trinken.
Als nächstes langen wir bis zu den Ellbogen hinten in die Kiste, wo der religiöse Kitsch drin ist. Da auf meinem Sendepult hat es schon das ein oder andere Objekt von Judith Wipfler, der Religionsredaktorin von Schweizer Radio DRS. Wir schauen die Sachen nachher gleich miteinander an.
Scaffold his wife driving out of the yard with a face that's as hard as a scaffolder's bar. When she goes into town, she might take the top down on the car. The quick little steps in the stiletto boots and the hair with the roots. She comes in as a rule to get the nails done and the tan for the sun when the kids are in school. Don't begrudge her the mark, it's been nothing but a work in a hard life, losing her looks over company books, the scaffolder's wife. The company gone on a wing and a prayer. They don't pay what they owe when they have the cash flow. They don't care.
Don't begrudge her the mirth. It's been nothing but a word in a hard life, losing her looks over company books. The scaffold is wrong. The scaffold is wrong.
Mark Knopfler, ein Gitarrenvirtuos, der kann noch so schmusig, noch so gefühlvoll spielen. Das empfinde ich, sei daheim vielleicht auch gar nie als Kitsch. Jetzt haben wir in den nächsten paar Minuten, ich mache jetzt hier mit dem Messer, Judith Wittler, unsere Religionsredaktorin.
Ich muss wegschauen, das ist jetzt schwierig. Das
ich packe etwas aus.
Meine Jesus Action Figure.
Also das ist ein Jesus.
Genau, der die Arme bewegen kann.
Mache ich jetzt also
da gerade mal. Plastik, Hartplastik.
Ist etwa handgross?
Ja.
Und er hat unten durch, Judith Wittler. Das heisst?
Es sollte können laufen. Ich weiss nicht, was man machen muss, dass es dann auch macht.
Irgendeine Batterie wahrscheinlich.
Über den See laufen oder aufladen oder so. Es gibt die gleiche Figur auch als Sigmund Freud übrigens und als Einstein und so. Also
jetzt müssen wir sie noch schnell outen, Judith Wittler.
Okay,
sie sammelt religiöse Kitsch. Sie haben am Arm, am Handgelenk haben sie ein Armband mit lauter religiösen Figuren drauf. Dann haben sie einen wunderschönen, dicken Klunker an der Hand, wo man mit so einem Plastik überzogen.
Halbkugeln mit Halbkugeln. Maria und Rosen natürlich. Genau. Die Rosen sind auch ganz wichtig.
So, und da vor mir, ich sehe da zum Beispiel einen
Fächer,
wo man sich Luft zufächeln kann, aus Plastik, nicht hochwertig, aber viel Gold und religiöse Szenen, die man drauf sieht, Maria und andere Figuren, die wir nicht, ich bin nicht so bibelfest, die man nicht so kennt. Woher haben Sie den?
Geschenkt bekommen ist natürlich von Italien. Italien ist natürlich ein grandioses Land für alle religiösen Kitschsorten, vor allem eben christlichen, katholischen Kitsch.
Und die Spitzen am Ende vom Fächer, die sind ja auch noch ziemlich wichtig, wenn es um Kitsch geht. Mhm. Machen wir wieder zu. Was haben wir noch? Was haben Sie uns noch mitgebracht? Da zum Beispiel?
Ein Tässchen, das habe ich auch geschenkt bekommen.
Espresso-Tasse.
Madonna-Kopf drauf. Mhm. Aber ich habe auch so ein bisschen von anderen Religionen. Es wird dann im Bereich Esoterik, Glücksbringer, Amulett drin gehen, dass die Chamsa oder die Hand der Fatima, die abwehrende Hand mit dem Blau. Blau ist immer Abwehr von Bösem. Bösen Blick wird abgewehrt und darum hat auch da mein Atatürk.
Auch das ist, dass die Hand der Fatima ist aus Metall, das ist also nicht aus Plastik.
Das ist ganz billiges, irgendetwas presst.
Das ist ja der Hammer, was sie mir jetzt
zeigen. Der Hammer
zeigen.
Ist wirklich der Atatürk, wo der Staatsgründer von der modernen Türkei ein absoluter Laizist war. Also der hat ja Religion zurückgedrängt, hat ja eine moderne Verfassung eingelütet und dass er jetzt so verehrt wird mit so billigen Metallherzlern und eben auch deren blauen Augen, die soll das Böse abwehren, das habe ich einfach
sieht aus wie ein kleiner Teppich und der ist eingefasst am Rand mit Silberbeschlag und der Atatürk sieht man in seiner Militäruniform und unten dann noch angehängt, also das kennt man vom Buchtanz her, so ein bisschen Klunker und das Blaue, die Hand der Fatima.
Genau. Also das ist ein bisschen absurd in einer Sammlung von religiösem Kitsch, aber ich finde, hier wird so ein Staatsführer quasi semi-religiös verehrt. Ausgerechnet einer, der gegen die Religion geschafft hat, also lustigerweise.
Dann haben Sie da noch eine Kiste, die gar noch nicht richtig offen ist.
Das man nicht noch mit Spannung auf.
Also gut, dann lernen wir es halt noch. Mann, ist gut. Wir haben da noch die Madonna oder die Maria, wo man kann
das
als...
Das ist eine Nonne.
Entschuldigung. Jawohl, Entschuldigung.
Ganz normale Nonne.
Ich bin noch nie in einem Kloster gewesen.
In der Schneekugel.
Und in der Schneekugel.
Der Schneekugel gibt es natürlich auch einen Haufen Sachen. Das hat wieder mit dem Andenken von Reisen zu tun. Also nicht nur die Gebäude, sondern auch eben der Papst, habe ich da ja schon erzählt, den ich gesucht habe. Und lustigerweise ist das noch der Altpapst. Wenn man genau anschaut, merkt man, wie das Gesicht ist wirklich das von Johannes Paul II. Ich habe immer noch keine mit dem neuen Papst Benedikt gefunden.
Und Sie warten sehnsüchtig darauf, dass es rauskommt.
Und ich hoffe, dass alle Hörerinnen und Hörer, die demnächst auf Rom gehen, mir dann vielleicht eine könnten bitten.
Also, vielleicht schreibt man uns drs1.ch, vielleicht gibt es das bereits schon. Haben Sie den neuen Papst in so einer Schneekugel, wo man es schneien lassen kann? Wir haben in der nächsten Stunde, Judith Wipfler, noch ganz viel Zeit, die verschiedenen Gegenstände anzuschauen. Etwas nimmt mich noch Wunder, wartet sich lange da schnell über, ganz frech, das ist noch eine Uhr.
Ja, was das bringt jetzt vielleicht gerade der Mario Belli mit in seine Ausstellung, weil für mich ist das jetzt wieder so eine böse Sache. Also, das ist eine Armbanduhr, ganz billig, ist auch längst schon kaputt, funktioniert nicht mehr. Auf dem Zifferblatt ist der Jesus mit der Dornenkrone und hat das Kreuz auf der Schulter. Mhm. Und das ist jetzt für mich so ein Fall, wo ich es dann auch nicht mehr so gerne habe. Also.
Was ist die Lust, bevor wir nächste Stunde nach der Szene noch weitere Gegenstände und Ihre Geschichte vielleicht anschauen? Was ist die Lust am Sammeln von religiösem Kitsch für Sie?
Das hat sich einfach so gegeben, weil ich natürlich für die Religionsberichterstattung in der Welt rumlaufe und dann immer solche Sachen begegne. Und irgendwann hat es mich gepackt, weil ich selber bin total kitschlos reformiert aufgewachsen. Wir haben noch nicht einmal eine Krippe gehabt
daheim. Die armen Reformierten haben mir immer gesagt, wo die Kirche keinen Schmuck haben, keinen Kitsch haben.
Ja. Vielleicht habe ich da so einen gewissen Nachholbedarf. So,
so in die Richtung. Also würde ich mir noch Stadionuhr?
Nein, also die finde ich jetzt wirklich grenzwertig, weil also der leidende Christus mit der Dornenkrone, man kann zum Teil sogar in so devotionalen Geschäften nur die Dornenkrone alleine kaufen, das finde ich dann auch so ein bisschen zu viel. Also das ist dann für mich so der Punkt, wo ich sage, nein, das ist mir jetzt zu nahe.
Die hat man sammelt und leiht sie ab und sicher nicht, leiht sie sicher nicht
das
an.
Das tun wir schön auf meine Ausstellung
also, im Büro. Also, was da drin ist, kraschlich. Nein! Ich kann nur lustig machen. Ich selber wäre schon ganz spannend. Wir schauen uns gerade nach den 10 Nachrichten an, was da in diesem Säckchen drin ist.
On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. J'ai pas nagé le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pomme. Les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera-t-elle? Éric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Tu t'es marié, t'as 3 gamins. T'as réussi, tu fais médecin. Et toi Pascal, tu te marres toujours pour rien. Allez, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans. Sur les marches de la place des grands hommes.
Kitsch, der gehört zu unserem Leben. Der Treffpunkt heute zu dem Thema, was macht's aus, dass man vielleicht einen Kronleuchter, einen Bollywood-Film, einen Gartenzwerg, eine Kaffeetasse mit Ohren als Kitsch empfindet. Bei uns im Studio Judith Wipfler, Religionsredaktorin, und hat da ein Schächteli, packen Sie doch bitte.
Ja, das ist ja das Heikelste, was ich da mitgebracht habe. Tausende von Kilometern, und zwar von Brasilien, habe ich 2 Sachen mitgebracht. Und es ist eigentlich ein Wunder, dass es überlebt hat. Ein
kleines Faltaltär. Altär,
und das oder? Ist also mein absoluter Liebling. Dankeschön. Mhm. Das ist der
da. Oh, liebevoll eingepackt, blau. Auch so ein Altar, wo man die Flügeltüren aufklappen kann.
Nein, eben nicht. Sie sind fest.
Sie sind fest, kann man nicht.
Sie möglichst nicht so viel anlängen.
Die Geschichte dazu von der Judith Wipfler von Brasilien. Einen langen Weg hat der Gegenstand gemacht, bis er hierher gekommen ist als nächstes im Treffpunkt. Wir reden unter anderem über die Musik auch. Die Musik und der Kitsch bei der Tommy Scherrer und das ist der Leo Sayer. Musik, die einem ja, mitnimmt, wegträgt. Musik zum Träumen. Kitschig? Entscheiden Sie selber. More than I can say. Vorher haben wir mit der Religionsredaktorin Judith Wipfler ein Schächtelchen ausgepackt und dort schön geschützt mit Papier zwei so Mini-Altäre, kann man das sagen?
Ja, der eine ist so gross wie eine Strichholzschachtel und er ist auch gemacht aus so einer Strichholzschachtel. Vorsichtig, ja.
Ja. Und komm, zwar Sie trocken gar nicht, he? Weil ich vorher mit dem Messer die Verpackung aufgeschrissen habe. Ich beschreibe es schnell, wie es aussieht.
Also es ist der heilige Antonius drin, ja. So ein Abziehbildchen innen drin reingeklebt. Und jawohl. Dann ist das Strichholzschächtchen so grün angemoldet worden und so Pailletten draufgeklebt. Und eben die beiden Flügel vom Altar rechts und links, dass es eben auch nicht gerade herrlich ist. Darf man nicht zumachen, bitte?
Bricht gerade ab. Sie wird ganz nervös, wenn ich sie da habe. Sie vertreibt es hier nicht.
Ja, ich weiss jetzt gar nicht mehr, was ich gezahlt habe. für das. Aber es ist natürlich unbezahlbar, weil ja, eben auch wieder die Geschichte zugehört. Ich habe das auf der Kathedrale von Rio de Janeiro gekauft. Und das ist gemacht worden von den Kindern von dieser Kirchgemeinde, um eben Geld zu verdienen ja. auch. Und die Ärmlichkeit von diesen Materialien, auch die Art und Weise, wie es gemacht ist, sehr unperfekt, sehr krumm. Auch die Bemalung ist nicht flächendeckend. Also man sieht wirklich die Kinderhändchen und die Einfachheit von dem Ganzen. Super. Ja, es hat noch ein Magnet hinten dran. Also wenn man einen Kühlschrank hat, kann man das an den Kühlschrank hängen. Und das hat mich eben sehr gerührt. Und
auch ist bei mir gerade etwas passiert, Judith Wipfler. Als ich es gesehen habe, ich gedacht, leck, was für ein Kitsch. Oder jetzt haben sie ein paar Sätze dazu gesagt, erzählt von diesen Kindern Rio de Janeiro. Jetzt merke ich gerade, Kitsch hat immer etwas leicht Negatives. Bin ich sicher nicht der Einzige, der es so empfindet. Das ist jetzt wie weg. Ich dachte, ui, das haben die Kinder gemacht, zum Geld verdienen. Jetzt ist es für mich kein Kitsch mehr. Das ist eben genau das, was wir jetzt vorher schon ein bisschen entdeckt haben. Das kommt darauf an, in welchem Rahmen, dass etwas passiert. Ja. Die Materialien sind ja nicht hochwertig, es ist irgendein ehemaliges Zündholzschächtchen.
Ja, es ist wirklich ein Zündholzschächtchen und ja, es ist sehr...
Und der Grösser?
Der Grösser so ist auch nicht viel grösser, ist ein bisschen grösser wie eine Zigarettenschachtel, würde ich sagen, wo so aus dünnem Holz oder auch so dicker Pappmaché, ich weiß gar nicht, was genau ist, blau angemalt und drinnen hat es eine Plastikfigur vom Franziskus und der Franziskus hat auch noch ein Rehkitz nebendran und ein Tübli auf der Schulter und ein Tübli in der Hand. Und rechts nebendran hat sogar noch eine echte Kerze. Die ist vielleicht 3-4 cm hoch, die Kerze, also winzig. Und die durfte man auch nie anzünden, weil sonst würde der ganze Altar in Flammen aufgehen.
Und ohne?
In dem Sinne auch Fake oder Kitsch, weil es funktioniert gar nicht als Altar.
Zu seinen Füßen rosarote Rosen. Ja, aus Stoff. Plastik oder aus Stoff. Ja, genau. Das ist jetzt schon wieder eher sehr kitschig, wissen Sie noch? Ja,
aber das ist eben auch von dort. Es ist auch von denen selber gemacht und darum tue ich das auch so wertschätzen, dass, weil es ist natürlich kitsch, also, aber ja, die Leute, die so arm sind, versuchen gleich etwas Schönes sich zu machen. Und das ist eine These von mir, warum gibt es so viel religiösen Kitsch, überhaupt Kitsch, weil die Leute, die nicht viel Geld haben und nicht viel Möglichkeiten, vielleicht auch nicht viel Bildung haben, weiss ich nicht, eine Möglichkeit, etwas Schönes daheim zu haben oder etwas Heiliges, in dem Fall bei religiösem Kitsch, daheim zu haben, dem nahe zu sein, auch wenn man jetzt sich nicht für Tausende von Franken einen echten mittelalterlichen Statue kaufen könnte. Wer kann das schon?
Wir haben jemanden gehabt, der uns ein Mail geschickt hat und sich aufgeregt hat darüber, über den Begriff religiöser Kitsch. Sie oder er hat gesagt, es sei jedem seine Privatsache, was er in Sachen Glauben mache. Also, um da mal ganz klar feststellen. Nein, wir wollen niemandem ein Prädikat aufdrücken. Und religiöser Kitsch kann man als gut, als schlecht oder als furchtbar empfinden. Es ist eine totale Geschmackssache. Und wie gesagt, nochmal, es kommt darauf an, in welchem Umfeld, dass man so etwas ergattert oder was es für eine Geschichte hat, die dahinter steckt, oder?
Bei religiösem Kitsch ist natürlich immer, weil es berührt das Heiligste auch von Menschen, ihren Glauben, ihre ganze Weltsicht. Und da kann man natürlich auch ganz böse reinlaufen. Also böse Dinge heisst die Ausstellung von Herrn Pellin da zu Winterthur. Ich finde den Titel Shampoo gut, weil es kann ganz schnell kippen und man kann etwas ganz Letztes machen.
Herr Pellin, geben Sie uns doch mal vielleicht schnell ein Beispiel böse Dinge. Was wird unter dem Prädikat ausgestellt? Was gilt als böse Dinge? Weil wie meinen Sie das?
Also spannend ist ja eigentlich auch dem Wort böse, dass es so quasi etwas impliziert, dass das Objekt ein Eigenleben hat. Und grundsätzlich kann man sagen, ein Objekt ist weder böse noch gut, es kann nicht kitschig sein, sondern wir entscheiden oder wir projizieren darauf, das ist jetzt kitschig oder das ist jetzt ästhetisch gut oder schlecht. Oder es ist böse, weil es vielleicht eben funktional nicht verhält. Wir haben einen Nussknacker, wo man sich mehr Finger verknackt anstatt Nuss. Also es geht um so Geschichten, also die Frage von was sind Qualitätskriterien und was sind Geschmackskriterien? Und da wird immer wieder gestritten, also seit man die Geschmacksdiskussionen führt, sagen wir seit 150 Jahren, gibt es immer wieder Positionen, die sich gegenseitig bekämpfen und eben auch immer wieder der Versuch, jetzt tun wir endgültig mal aufräumen mit dem Geschmacklosen, mit dem Schlechten, und das hat so einen missionarischen Eifer und darum wird eigentlich so das Gegenüber immer als bös oder schlecht bezeichnet.
Das ist der Grund. Jetzt bin ich gespannt auf die Margareta Eichenberger von Uster. Guten Morgen, Frau Eichenberger.
Herr Scherer.
Sie sammelt Weihnachtsschmuck, so wie die Judith Wipfler, unsere Religionsredaktorin, religiöse Kitsch sammelt.
Ja,
was haben Sie da in der Sammlung?
Mir geht weitaus der kitschigste, was es geben kann. Und zwar sammle ich auf meinen Reisen, egal wo, und in der Welt suche ich Weihnachtsschmuck, und zwar kitschigen.
Was ist der Verrückteste, was Sie gefunden haben auf dieser Suche? Auf dieser Suche?
Zum Beispiel auf Hawaii habe ich einen Sammy Klaus auf einem Surfboard. Ich fliege in dem Bad, und vorher haben wir noch Senten. Und ja, der ist etwa 10 cm hoch in den Bermudas. Und der surft da durch den Weihnachtsbaum. Dann habe ich zum Beispiel in Memphis einen Engel gefunden, der zwängt. Also der hat das Gesicht, also zumindest so im Zickzack. Und eben suche ich aber fieserweise einen Engel aus Bayern herhängen. Also die kämpfen zusammen sozusagen. Der eine ist heilig und der andere ist hässig. Oder es gibt 100'000 Sachen. Also, ich habe fast 2 Tage, dass ich den 2-Meter-Baum überfüllt habe mit all den Avarien, einem Cocobelli, der jetzt zwar kaputt gegangen ist, der hat auch einen fiesen Lebenswandel gehabt. Da hat sich die Mädchen und die Frauen mit seinen schönen Flöten angelockt und die Männer auf den Fluss geschickt. Oder?
Frau Eichenberger, was ist die Reaktion der Leute, die den Baum dann bestaunen?
Yeah.
Ja, was? Hat doch sicher auch schon jemand gesagt, das sei kitschig.
Aber Grosskind, nein. Die stehen da und die suchen einen Tomahawk oder die suchen irgendetwas in diesem Baum, wo sie wissen, das muss da sein.
Was macht Faszination aus, dass sie sich auf das spezialisiert haben?
Ich weiss es nicht. Ich habe plötzlich angefangen. Ich bin kürzlich zwischen L.A. und San Diego gibt es einen Ort Karlsbad, das ist tschechisch. Mhm. Oder Tschechen, früher. Und ich habe dort gesehen, dort hat jemand einen Garage-Sale gemacht. Und dort kann ich zuschauen, einfach, was hat er da? Und plötzlich finde ich etwas Uraltes. Und das Gleiche ist in der Surselva. Vor 2 Jahren habe ich auch wieder so etwas gefunden, einen Engel aus einer Krugle. Und das ist also oberkitschig, aber der ist sicher etwa so 80 bis 100-jährig.
Und es macht, das merkt man, macht sie fröhlich, oder, dass sie das machen.
Ja, und dann kommen die und da wird geschaut und da wird gestaunt. Was war er jetzt da? Es gibt auch Sachen, die mich ein bisschen enttäuschen. Ich habe in Costa Rica letztes Jahr ein Bäbeli gefunden, und ich meinte, das sei handmade. Also es sind wirklich von denen. Und dann nachher ist das Hütchen abgehängt, als ich es wollte, in den Baum hineinhängen. Und habe dann gesehen, dass unter dem Hütchen meine in China war. Genau. Und das tut mir dann aber weh.
Frau Eichenberger.
Aber es ist richtig kitschig. Und ich brauche 2 Meter bis 2,20 Meter springen in all die vielleicht 60 bis 80 verschiedenen eben kitschigen Sachen.
Bleiben Sie beim Kitsch, Frau Eichenberger. Es tut gut.
Das macht so Freude.
Nur schon Ihnen zuzuhören.
Und den Baum habe ich im Wintergarten und der ist meistens etwa 3 Wochen.
Also, herzlichen Dank. Merci vielmal. Viel Vergnügen weiterhin beim Sammeln. Merci, Frau Eichenberger.
Danke.
Adieu, merci vielmal. So, Kitsch in der Musik. Ja, klar, haben wir schon ein paar Mal gesagt, in der Musik ist es etwas, was einem fasziniert. Man kann schwelgen, träumen, Erinnerungen, die sich ins Herz einbrennen, zusammen mit einem Musiktitel, Musik und Kitsch. Da wird es noch viel schwieriger zu unterscheiden. Ja, ist es Kitsch, ist es Kunst, ist es kitschige Kunst, zum Beispiel der Song da. I believe I can fly. Ich glaube, ich kann fliegen, aber entscheidet sie selber.
I used to think that I could not go on. And life was nothing but an awful song. But now I know the meaning of true love. I'm leaning on. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. See, I was on the verge of breaking down.
but first I know it starts inside of me. Oh, oh, if I can see it, then I can be it. If I just believe it, there's nothing to it. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. Oh, I believe I can fly.
Er glaubt nur, dass er fliegen kann. I believe I can fly, the R. Kelly. Vielleicht sind sie daheim jetzt aber beim Hören ins Fliegen gekommen. Der Titel, Mario Pilin vom Gewerbemuseum, wo ja auch im Moment eine Ausstellung läuft, wo man unter anderem Kitsch kann anschauen. Jetzt sind wir natürlich total im Thema, wo es Geschmackssache ist. Der R. Kelly, I believe I can fly. Kitsch oder nicht Kitsch?
Also ich finde schon, ja, es tut so ein bisschen auf die kitschige Drüse drücken, aber für mich ist es jetzt nicht der Kitsch, den ich finde, wow, toll, sondern für mich ist das so ein bisschen Mainstream.
Mainstream.
Also, so schlechter Kitsch eigentlich.
Judith Wipfler?
Mir ist es einfach zu lang gegangen. Also ich habe es mal gehört und ich habe verstanden, wie es funktioniert. Und ich bin bei Musik extrem...
Musik muss man nicht verstehen, Musik muss man mit dem Buch hören.
Bei Musik bin ich extrem ungeduldig. Also wenn ja. Ich das Gefühl habe, ich habe es jetzt gehört und ja. Dann nochmal ein Tönchen höher, das Glanz, dann werde ich einfach nervös.
Chörli, Giegen, Pathos vom Sänger Dano Tamaschi, herzlich willkommen bei uns im Treffpunkt. Jetzt haben wir ein paar vergnügliche Minuten, wo wir auch so ein bisschen in die Geheimnisse vom Kitsch in der Musik können einsteigen können. Der R. Kelly, für was steht jetzt der?
Ja, für mich ist das auch einfach so ein Ausrufezeichen, was so das Schwülstigen angeht. Und wir haben es schon vorher nicht gehört, es hört nicht auf, es geht immer weiter. Man hat das Gefühl, er ist jetzt dann im Himmel oben angelangt. Das ja. Ist irgendwie so, auch vom Text her, für mich ist der Song einfach nachher so, wie er vollendet ist. Das ist ein guter Sänger, das ist ein schöner Song, aber einfach, wenn er am Schluss rausgekommen ist, das ganze Schwülstige, das dazugekommen ist, das ist für mich dann wirklich Kitsch und schon eher auf den negativen Seiten anzusiedeln, auf jeden Fall.
Also, Sie daheim entscheidet immer, gell? Das ist die Regel für sich. Ist es so, ist es nicht. Wir wollen niemandem etwas Negatives aufdrücken. Aber jetzt gehen wir mal so ein bisschen in der Welt von der Musik einzelner Stationen nach. Und da könnte man jetzt als nächstes sagen, wir haben auf einer Seite Künstler, Musiker, die es original gemacht haben, die etwas komponiert haben und als erstes dann mit dem rauskommen. Und zwar ein Beispiel, zum Beispiel Mike Oldfield, Moonlight Shadow, hören wir mal. By the Moonlight Shadow. Man muss gerade mitsingen. Mike Oldfield, das Original, oder?
geht aber auch schon ein bisschen richtig schwülstig, kitschig.
Nein, für mich ist das so ein richtig guter, ein gelungener Popsong. Schön, flüssig und wir haben es gerade gehört, man singt sofort sehr gerne mit dazu. Und das ist für mich jetzt nicht unbedingt das Zeichen von Kitsch.
Entschuldige mich dafür, dass ich mich einreissen lassen habe. Genau. Und jetzt kommen wir eben, oder? Wenn jemand ein Original hat, das verhebt, das schön ist, das gut verkauft wird, dann kommen sofort Coverversionen. Das macht man auch viel im Schlagerbereich. Und Juliane Werding hat aus dem Moonlight Shadow Folgendes gemacht. Nacht voller Schatten, Juliane Werding. Wieso lachen Sie, Judith Wipfler?
Nein, ich bin gerade verschrocken wegen diesen Schüssen, die es da plötzlich auch noch gegeben hat.
Vom Text, ja, genau. Dan und Damaschi, Musikredakteur. Was ist jetzt das für eine Coverversion aus Sicht vom Fachmann?
Das ist jetzt für mich persönlich eine ärgerliche Coverversion gewesen, weil 1983, wo das Moonlight Shadow rausgekommen ist mit der grandiosen Maggie Riley als Sängerin, ist das ein toller Song gewesen, den haben wir auf und runter gehört. Und plötzlich hat man gedacht, ich traue meinen Ohren nicht, da singt eine Schlagersängerin meinen Song nach. Und das ist für uns damals wirklich absolut unfassbar gewesen. Nicht, dass die Frau eine schlechte Stimme hat oder dass der Song irgendwie verhunzt wurde, wäre, aber es ist für uns persönlich einfach nicht gegangen, dass einer von unseren heissgeliebten Popsongs plötzlich ein Schlagersong geworden ist.
Das ist auch wieder die persönliche Geschichte ganz entscheidend, oder?
Absolut.
Man will nur das Original und gar nichts anderes, sonst wirkt es billig. Sonst ist es eben Kopie vom Original.
Genau.
Eine Definition vom Kitsch. Gibt es eigentlich Kitsch-Künstler?
Kitsch-Künstler gibt es ganzen Haufen. Wir haben uns im Vorfeld auch ein bisschen damit beschäftigt. Und es gibt so eine Sparte, so um den Helmut Lotti, der André Rieu, der Rondo Veneziano ist auch noch einer, der Richard Kleidermann ist einer, wo muss ich jetzt ganz klar sagen würde, das sind Kitsch-Künstler für mich.
Hören wir mal los. Helmut Lotti tönt so. Ja, viel Pathos, oder? Man hört gerade hinten rein, der Richard Kleidermann. Klavier, Geige, ohne Stimme, Richard Kleidermann oder zum Beispiel André Rieu. Aber fast schon ein bisschen. Ja. Es rührt einem irgendwie, oder? Jetzt haben wir die drei gehört. Was macht es denn aus, Dan und Damaschi?
Ja, das ist jetzt noch schwierig, wo man da jetzt einsteigen soll. Ich glaube, wenn man es beim Helmut Lotti jetzt, wo wir angefangen haben damit, wenn man jetzt da reinhört in das «When a man loves a woman» in dem Original von Percy Sledge, wo so viel Wärme, so viel Herz, so viel Seele drin ist, und dann kommt so ein Helmut Lotti, eine gute Stimme, ein cleverer Geschäftsmann wahrscheinlich, zumindest sein Management wahrscheinlich oder er selber, wo dann so eine Nummer anfängt zu singen und dann ist sie einfach nur noch gesungen. Aber mir fehlt bei dieser Nummer einfach absolut...
Aber singen kann er.
Singen kann er, absolut, absolut. Nur bei ihm ist einfach, er hat alles probiert, oder? Er macht Latino-Classics, er hat Elvis-Songs nachgesungen, er macht Pop-Sachen. Für mich ist das einfach nur noch Geschäftskalkül, allerdings sehr, sehr erfolgreich.
Und er sieht gut aus.
Er sieht gut aus, er ist der Wunsch-Schwiegersohn, ist immer gut frisiert, immer schön rasiert, immer sind Jobben an, er hat Charme und er ist eben, wie gesagt, sehr erfolgreich mit dem, was er macht.
Dann haben wir noch Richard Kleidermann gehört oder André Rieu und dort ist die Instrumentierung natürlich, die auffällt, das Klavier, wo prädestiniert ist dafür, eher schwülstige Songs zu machen, wo ganze Welten aufgehen, bombastisch vielleicht.
Geige gilt doch auch so als Instrument, wo man sagt, wenn Geige kommt, wenn Geige schluchzt, dann geht es in Richtung Kitsch.
Ich möchte doch noch mal ganz schnell zurückkommen auf den Richard Kleidermann. Das ist jetzt eine Version, die ich nicht einmal irgendwo im Warenhaus müsste hören oder im Lift. Mhm. Das ist irgendwie so blutleer, wenn man jetzt denkt, das vergleicht mit der Version vom Stevie Wonder. Das ist einfach eine tolle Stimme dahinter.
I Just Called to Say I Love You, genau. Wäre das Original gewesen, der hat das auf dem Klavier
gespielt. Genau, wenn man das so auf dem Klavier hört, dann würde ich sogar fast sagen, ich spüre jetzt da nicht einmal raus, ist jetzt das ein wirklich richtig guter Pianist oder ist das einfach einer, der ein bisschen anklimpert? Er ist aber allerdings auch sehr, sehr, sehr erfolgreich, das muss man sagen. Mhm. Dann haben wir Geigen angesprochen. Wir haben gesagt, dass Geigen so ein bisschen ein Kitschfaktor auslöst. Und das hat noch eine interessante Diskussion gegeben. Ich habe da links und rechts ein bisschen gehört, was denn eigentlich ausmacht, dass eine Geige kitschig tönt. Und ein Haufen Leute haben gesagt, ja, Geige tönt kitschig. Aber warum dass sie kitschig tönt, hat eigentlich gar niemand so richtig können definieren. Und ich habe dann das bei uns in der Musikredaktion diskutiert und haben wollen die Meinung einholen von meinen Kollegen. Und schlussendlich haben wir das so definiert, dass Geige an und für sich überhaupt nicht kitschig ist. Sie wirkt aber überall dort kitschig, wo sie nicht geplant war, wo sie also später dazukommt. Sagen wir, wenn wir jetzt Pop- und Rocksongs haben, die dann halt später mit der Geige angespielt werden oder von Geigen ergänzt werden, dass das sehr oft kitschig wirkt. Und dann macht es auch noch die Fülle aus, wenn es dann ein Haufen Geigen sind und die Geigen gerade auch noch in den höheren Tönen sind. Dann haben wir dann also den richtigen Kitschfaktor erreicht.
Das Herz. Und wir haben einen Künstler, der neuer auf dem Platz ist. Das ist David Garrett. Sie daheim wissen jetzt vielleicht nicht gerade beim Namen, wer es ist. Es ist der wunderschöne, blonde, langhaarige Mann. Ein Geigenkünstler, der mit seinen wilden Haaren und mit seinem wilden Geigenbogen, das ist immer so ein bisschen ausgefranzt, wenn er spielt, auftritt und tönt, tut er so. Sunshine, das Original, ist von Bill Withers. Judith Wipfler hat gerade den Kopf gedreht und die Augen gerade auch. Furchtbar für sie.
Ja, merci, nein, muss ich einfach nicht haben.
Müssen sie nicht haben? Vom Aussehen her, kennen sie ihn, wie er aussieht?
David Garrett. Wir haben extra damit auch ich noch meinen Teil da auf dem Pult habe.
Genau. Ja, der David Garrett. Gilt er jetzt als Kitschkünstler? Ja, spielen kann er auch wie ein Weltmeister, oder?
Der spielt sehr gut Geige. Im so Pop-Rock-Bereich, im Crossover-Bereich ist er sehr beliebt. Ich habe ihn auch schon mal live erlebt und er macht das wirklich gut. Spielt natürlich auch mit dem Aussehen, wie wir gesagt haben, offenes Hemd, Ketteli und so weiter und so fort. Macht das so ein bisschen auf ein Rock-Image. Ist auf der Bühne im Pop- und Rock-Bereich daheim. Auf der Klassik-Seite allerdings, da hat man ihn nicht so gern. Und zwar nicht, weil er nicht Geige spielen kann. Dass er fehlerfreie Geige kann spielen, das ist bewiesen und das ist ein Fakt. Aber er tut offensichtlich die alten, also die klassischen Stücke eigenhändig abändern. Und das ist eigentlich, weil er tot sind.
Passt denen natürlich nicht.
Das passt denen nicht.
Jetzt richtig. Kommen wir zu einem weiteren Künstler, oder? So Pop Goes Classic. Das ist auch etwas, was in den letzten Jahren viel passiert ist. Das Sting. Das Sting mit der Police. Für mich eine Ikone, die Police, der Hammer. So bin ich aufgewachsen. Und das Stück kennen die, die jetzt auch vielleicht so, ja, 60er-Jahrgang oder früher sind, kennen das auch sehr gut. Ja, auch Judith Wipfel kennt das. Sollen wir mal hören. Oder Roxanne, das ist Sting. Ja, ich auch, live gehört.
Und kein Hammer. Kitsch, hat sie gerade gesagt, das ist doch kein Kitsch.
Ja, sie hat sich gerade aufgeregt. Ja. Wir bezeichnen das als Kitsch. Nein, überhaupt nicht. Wir stellen jetzt die Diskussion, weil dann und damals hat nämlich etwas gemacht.
Ja, das Sting hat ja eine über 30-jährige Karriere. Angefangen hat sie mit Police, das haben wir gehört, das ist eine New Wave Band gsi, eine Rockband gsi. Irgendwann einmal ist dann vielleicht halt keine Rockband mehr gsi. Er ist solo gegangen, hat dort diverse Sachen gemacht. Also er hat eigentlich eigentlich das ganze Feld abdeckt mit Alben, mit Live-Alben, mit Akustik-Alben, mit Solo-Alben und so weiter. Und irgendwann mal steht man halt dann in so einer langen Karriere vor einer neuen Herausforderung. Und er hat die gesehen, dass er könnte eine CD machen, ist dann auch so oft durchgegangen, dass seine bekannten Police-Songs und Sting-Songs mit einem Orchester nochmal aufgenommen werden.
Jetzt testen wir sie daheim und wir testen Judith Wipfler und Mario Pellin vom Museum und mich selber auch, das haben wir auch noch nie in voller Länge gehört. Verhebt das oder verhebt es nicht? Roxanne mit dem Symphonieorchester. Sie hätten jetzt daheim sollen dabei sein, was da abgegangen ist im Studio. Die wildesten Diskussionen, das Ding mit dem schönen Titel aus der Zeit von Police, Roxanne, zusammen mit einem Symphonieorchester. Jetzt haben wir zuerst die Meinung abholen, Judith Wipfler, das Ding.
Ja, also erstens verzeiht dem Sting so fast alles. Zweitens finde ich, dass das eine anspruchsvolle Instrumentierung ist. Es sind eben nicht die fetten, höheren Gigen, sondern es hat auch Oboe drin, Klarinette drin, wo gut, auch noch super gespielt werden. Er hat immer sehr, sehr gute Musikerinnen und Musiker gehabt, gerade wenn er mit größerem Ensemble etwas gemacht hat. Also ich finde es eben auch vom Handwerk gut gemacht. Und irgendwie mag ich das jetzt noch verleiden. Er ist auch nicht mehr das Ding, wo das Ding heisst, weil er das T-Shirt hat von der Biene, also schwarz-gelb Stachel und so. Er ist auch älter geworden. Mhm. Wir, die Hörerinnen und Hörer von ihm, das Fans sind älter geworden.
Sie müssen niemanden überzeugen, Judith.
Aber einfach, man kommt gerade ins Feuer, oder? Mario Pellin vom Gewerbmuseum in Winterthur, wo im Moment auch gerade eine Ausstellung läuft. Sie findet es
furchtbar.
Gar nicht.
Also, nein, geht gar nicht. Weil das Ding habe ich also mit der Police auch verehrt. Und ich habe ihn verehrt, als er zuerst solo gegangen ist. Und dort hat er einen Song gehabt, Moon Over Bourbon Street. Wo er also dermaßen als Ballade ausgebaut hat. Und das ist dort etwas Neues gewesen. Und jetzt, 20 Jahre später, macht er das einfach nochmal und nochmal und nochmal. Und
ich finde auch,
Roxanne.
Geht nicht. Ist wie ein Leu, wo man zugezogen hat. Dann und damals im Musikredakteur.
Geht eben doch, finde ich.
Geht nicht. Nein, geht nicht.
Geht. Und zwar aus einem einfachen Grund, weil das ist für mich jetzt wie ein neuer Song. Man erkennt ja die Härte aus dem Roxanne raus, das ein bisschen punkiger und so, das hört man ja nicht mehr. Gibt da natürlich eindeutig recht, wenn man sagt, das Ding ist älter worden, nicht nur das Ding, auch sein Publikum ist älter worden, die wollen unter Umständen von so einem älteren Herr die Musik gar nicht mehr hören. Und ich finde, er möchte weiter Musik machen. Und das ist jetzt wirklich ein Album, wo ich sage, das ist gelungen. Das ist für mich jetzt kein Kitsch, weil es nicht einfach irgendwie die Original-Songs sind, wo man schnell nachgespielt hat, jetzt einfach unter ein bisschen Klassik reingetatscht hat, sondern das sind, für mich sind jetzt das wie neue Songs. Wir können jetzt die Diskussion
noch stundenlang reden, der Dan und Damaschi. Ich bleibe bei meiner Meinung. Nein.
Und jetzt macht er dann Filmmusik für Avatar 2, wenn möglich. Oder
so. Geht gar nicht. Ja, vielleicht. Wer weiß, wenn das Geld stimmt, das Angebot stimmt. Nein, jetzt sind wir böse. Jetzt machen wir noch einen Schritt weiter Richtung Kitsch. Wir stellen weiter die Musik auf den Prüfstand. Und zwar haben wir eine Kategorie, wo man sagt, Retorte, Sommerhit, Plastik, ist das Kitsch? Zum Beispiel die Formation Modern Talking mit dem Titel
Brother Louis.
Genau. Ja, wir machen weiter, bevor wir etwas sagen, mit...
Mit der Boney M. und Rivers of Babylon. By the rivers of
wenigstens hat es noch so Tim Bales drin. Bedeck! Das ist mir aufgefallen dabei. Wir machen weiter mit dem nächsten Beispiel.
Milli Vanilli war auch so eine Nummer gewesen. Girl, I'm gonna miss you.
Judith Wipfler, Redaktionsfrau von der Religion. Sie müssen lachen.
Ja, mir ist jetzt fast die Kategorie Kitsch ein bisschen schade für die Musik. Also ist sie einfach schlecht?
Noch Musik? Schlechter wieder.
Einfach schlecht.
Einfach schlechte Musik. Warum?
Kommerziell. Also Milli Vanilli, die sind doch die beiden von München, die dann gar nicht, in Wirklichkeit gar nicht gesungen haben, wenn ich mich recht mag erinnern.
Ja, richtig. Auch der von Boney M., der kleine schwarze Tänzer, hat, glaube ich, auch nicht singen können. Er hat so tiefe Stimme gehabt, ist gar nicht seine Stimme gewesen.
Das war ein Fall von religiösem Kitsch gewesen. Also der Ufer von Babylon, das ist das Exil von den Israeliten. Genau. Also das weiss ich auch nicht, ob ich mich da so im Disco-Pop daran erinnern
will. Was sagt der wissenschaftliche Mitarbeiter vom Gewerbmuseum in Winterthur zu den
finde ich eindeutiger Kitsch. Was ich da jetzt eigentlich spannend finde, ist, mir kommt eine andere Definition von Kitsch noch in den Sinn. Und zwar, dass Kitsch das ist, was produziert wird, weil es verlangt wird. Also weil es quasi einen grossen Absatz findet. Und nicht, weil man das Gefühl hat, ich produziere das, weil es gut ist.
Dann und Damaschi, oder? Die verkaufen nicht nur ein paar Hunderttausend. All die drei, die man gehört haben, Modern Talking, Boney M, Milli Vanilli, Millionen Sellers.
Das sind 100 Millionen gewesen bei Modern Talking und mehr, ganz sicher. Rund um Boney M auch. Und für mich ist das da jetzt das Prädikat Kitsch, weil für mich ist da nicht drin, was draufsteht, oder? Das sind alles Geschichten gewesen, die beschissen worden ist. Auch bei Modern Talking ist die diskutiert worden darüber, wer hat da schlussendlich überhaupt gesungen. Ist das tatsächlich der Bohlen gewesen oder nicht? Also da hat man irgendwo im Studio hinterlegt. Die anderen beiden Geschichten, Boney M. und Milli Vanilli, da ist der Frank Farian dahinter gewesen, ein toller Produzent. Der hat bei Boney M. gefunden, ich stehe nicht selber auf Bühne. Und sein Kriterium war, es müssen einfach Leute auf der Bühne stehen, die können tanzen und die gut aussehen. Und bei Milli Vanilli war es eigentlich genau gleich gewesen. Zwei, die einigermaßen anständig ausgesehen haben, die haben aber auch nicht können singen. Und darum ist das für mich jetzt da der Kitsch.
Oder da kommen wir im Bereich, wo Musik auch visuell geworden ist oder Musik visuell wird. MTV, Stage, die Videos etc. etc. Mhm. Man hat ja bei den Grammy Awards gesehen, da ist glaube ich ein Rapper wie ein Paradiesvogel auftreten. Das war dann für mich der Kitsch gewesen, oder? Der hat genau. Das gemacht und dann ist dann eben schon wieder Kult. Wir tun eine neue Schublade auf und wir machen ein neues Kästchen auf und jetzt sind wir bei den Rockballaden. Auch dort ist ja die Grenze zwischen, ist es kitschig oder verheben es noch? Gab in einer Rockband, wo ja hart daherkommen will und dann plötzlich weich wird, Herz zeigt, das ist ein Grenzgang. Wenn wir uns mal schnell zuerst die beiden Beispiele, mhm, klar, was sie uns mitgebracht haben, dann und damals anhören.
Also hören wir zuerst von Foreigner, I Want to Know What Love Is und nachher von Scorpions noch, ja, was ist das? Wind of Change.
I Want to Know How Love Is. Geht in die Richtung, oder?
Öppen in die Richtung.
Ja, nicht ganz. Gang ich runter, wenn ich das höre, sink auf die Knie und der nächste Ausschnitt. Wind of Change, der, der die Veränderung bringt, ist natürlich verknüpft ganz eng mit dem Mauerfall in der DDR, der Song. Kann man dazu sagen, Dan und Damas, zu diesen zwei Beispielen Rockballaden?
Man sagt ja grundsätzlich, dass die besten Balladen kommen immer von den Rockbands. Das ist so etwas, was man etabliert hat.
Das ist auch so.
Danke. Und das sind jetzt zwei Beispiele gewesen. Foreigners erste finde ich einfach grandios, meine ganz persönliche Meinung, weil da der Gospelchor dazukommt und ich finde das fantastisch, wenn man sich den Song jetzt vorstellt. Ohne den Chor wäre der vielleicht nur halb so spannend. Und bei Scorpions ist es halt so, da kann man sagen, was man will. Man kann sagen, dass sie amerikanische Bands kopiert haben. Man kann sagen, dass der Klaus Meine, ihr Sänger, nach x Jahren Karriere, 20 Jahre, 30 Jahre Karriere, immer noch nicht richtig Englisch kann. Aber die Ballade da, die ist ein Riesenerfolg geworden und ist halt auch vom Aufbau her, das haben wir jetzt in dem kurzen Songausschnitt nicht gehört, sehr gut gemacht. Das fängt mit wenigen Instrumenten an, nimmt immer mehr zu und am Schluss haben wir eigentlich ein Gewitter von einer Ballade parat, wo sehr gut angekommen ist. Aber auch da gibt es natürlich Leute, die einfach sagen, das ist Kitsch.
Natürlich. Jetzt haben wir noch eine letzte Kategorie, Schmusepop. Ramazzotti, Roxette, Elton John.
Se bastasse una buona canzone a far dare una mano, si potrebbe trovarla nel cuore senza andare lontano. Bastasse già. Bastasse già.
Künstler vom Weltformat oder Roxette, die im Wetten das auftreten sind. Oder am Schluss der Mann mit der Brille. Auftreten, angelegt ist ein Kitschig, vielleicht sagen dann Haufen, nein, er ist verrückt angelegt, ich empfinde es ein bisschen als Kitsch mit der grossen Brille und den farbigen Dingen. Ja, was kann man da noch dazu sagen, zu den drei Künstlern, die wir jetzt gehört haben?
Also bei Elton John ist sicher das Äußerliche ein ganz grosser Teil vom Kitsch. Was die drei eigentlich auszeichnet, ist, dass sie ausgezeichnete Songschreiber sind. Und zwar nicht nur Popsongs, sondern eben auch Balladen. Die sind eigentlich alle bekannt dafür, dass sie immer wieder die, ich kann es nicht anders sagen, die Killer- oder die Mörderballaden haben. Auch ein Rockset, wo wir da gehört haben, die Must Have Been Love, sind mit einem neuen Album draussen jetzt und zeigen einfach einmal mehr, auch dort wieder, immer wieder zwei, drei solche Balladen, die einfach absolut unter die Haut gehen.
Dan en Damaschi, ganz herzlichen lieben Dank für die schönen Beispiele, die uns ins Thema gebracht haben, vom Kitsch in der Musik. Man könnte noch endlos diskutieren. Wir haben noch eine Hörerin, die uns etwas mitteilen will, die uns angerufen hat. Als nächstes am Treffpunkt, wo wir den Kitsch ganz weit vorstellen. Antonello Venditti mit Peppino. 8 Minuten vor den 11 ist es, darf der es eins. Und wir möchten nochmal jemanden in unserer Sendung Kitsch begrüßen. Und zwar ist es Anna Weilenmann. Schönen guten Morgen, Frau Weilenmann.
Grüezi, Herr Scherer.
Sie haben ein schönes Beispiel. Wir reden ja heute so seit dem 9. über Kitsch, ja, wo zurückgeht bis zu der Landung, gell?
Jawohl, ja.
1939 ist es.
1939.
Was war denn das gewesen?
Das ist ein Schandpfahl, ist an dieser Lande aufgestellt gewesen. Und da ist dran gestanden, Schandpfahl. Und unten dran noch Kitsch. Und da hat es so viele Sachen gehabt dran, die es als Kitsch bezeichnet haben. Und ich mag mich natürlich nicht mehr so erinnern. Ich bin in der Sekundarschule gewesen, aber der Schandpfahl, den hat man einfach gesehen haben, wenn man an die Lande ist.
Gibt es bei Ihnen die heute, wenn wir jetzt schnell den Bogen ziehen, die heute Zeit, Gegenstände, wo man vielleicht würde sagen, ja, das ist eher Kitsch?
Nein, eigentlich nicht. Das hat mir ziemlich Eindruck gemacht. Und damals hat man ja noch keine Plastik gehabt. Und ich habe da noch ein Buch von der Landi und da steht drin, eben bei dem, der Kitschpfahl ist abgebildet, aber das ist natürlich, man kann da die Gegenstände nicht so erkennen. Was ich mich noch mal erinnere, das sind so Wandbehänge gewesen. Ich weiss nicht, ist es gewoben gewesen oder es ist Textil gewesen. Und da hat es so Hirsch drauf und so Waldlandschaften.
Ja, genau.
Und das hat man viel in den Häusern gesehen. Und das hat man dann eigentlich nachher ein bisschen weggetan.
Der Jägerstube-Kitsch, ja, genau, oder der Jägerstube-Charme. Ja. Frau Wielemann, auch ganz herzlichen Dank, dass Sie uns das erzählt haben, das Erinnerungserlebnis von der Landi. Und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Und da hat es noch einen Artikel dazu.
Wissen Sie, wir müssen ein bisschen auf die Zeitdruck. Es tut mir leid, weil es kurz vor der 11 ist. Tut mir leid, Frau Wielemann. Ja. Merci, nicht für ungut.
Ja, bitte.
Einen schönen Tag. Merci vielmals. Ja, Mario Pellin vom Gewerbemuseum in Winterthur, oder? Man hat mit dem Schandpfahl damals die Leute wollen quasi auflupfen, was richtige Kunst ist und was eben keine richtige Kunst ist. Funktioniert das?
Das ist natürlich etwas, was immer wieder versucht wird. Das ist auch etwas, wo bei uns die Wurzeln sind von unserem Museum, das Gewerbemuseum, also die ganze Gründung von den Kunstgewerbemuseen, von den Kunstgewerbeschulen, das hat natürlich mit Geschmackserziehung und Geschmacksbildung etwas zu tun.
Und Künstler wollen nicht, dass sie kopiert werden, dass Künstler wollen, dass man das Original im Fokus
dass
hat,
man ist es das? Das Original hat von der Kunst und was Kunstgewerbe ist, ist nochmal etwas anderes. Das ist dann das, was quasi nochmal eine Leistung ist innerhalb von einem industriellen Herstellungsprozess, also einen guten Entwurf, ein gutes Produkt. Und da hat man das Gefühl gehabt, da muss man die Leute ausbilden und eben auch quasi erziehen. Und ein weiteres Beispiel, wenn wir zurückgehen, im Gegensatz zu dem, oder im Zusatz zu dem Landi-Beispiel, ist 1909, das ist im Landesgewerbemuseum Stuttgart, die Eröffnung von der Abteilung der Geschmacksverirrungen, wo quasi als Folterkammer so ausgebildet worden ist, dass man schlechte Beispiele zeigt. Und die haben wir eben bei uns im Museum. Und schaut, wie ist denn das vor 100 Jahren gewesen und wie ist das heute? Und ich glaube, da hat sich wirklich auch die Aufgabe von einem Museum verändert, dass man eben nicht mehr belehren will, sondern dass es ein Museumsbesuch lehrreich soll sein und dass man sich eben eine Meinung bildet.
Das haben wir heute auch nicht wollen, sie belehren. Aber ganz wir haben genau. Jetzt noch mal etwas auf dem Prüfstand. Ja. Judith Wipfler, die Religionsredaktorin von Schweizer Radio DRS, ist das eine Geschmacksverirrung?
Nein, das ist der
Elefant. Eine Tasche hat sie bei
sich? Eine Tasche habe ich bei mir. Und das ist der Elefantengott von den Hindus. Und der wird in unserer Wahrnehmungstradition wäre das zuerst einmal kitschig. Aber sie wird tatsächlich so dargestellt, in diesen hellblauen, zarten Farben, rosa und
Aprikot.
Also es ist wirklich, die haben, man kennt ja die Bollywood-Filme und die sind eben auch so knallig bunt und auch in der Religion ist man knallig bunt. Und das hat dann eben die Mikrobits verwechselt. Also die haben das ein Schampa super Design gefunden, was es auch ist. Und weil man sich dem Kitsch so gerne annähert, auch der Werbung, weil eben die Leute gerne haben die den Fehler gemacht, den Elefantengott auf die Einkaufsgucke, auf die Säcke von dem Mikro drauf zu machen. Und das hat dann Ärger gegeben mit verschiedenen Hindus. Die haben das eben nicht mehr lustig gefunden.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Dann merkt man dem, es kann auch kippen. Also man muss schon genau hinschauen, ist es einfach nur herzig oder ja, ist es sich so gedacht, dass ein interkultureller Dialog ist einfach notwendig.
Das war mir ein grosses Vergnügen. Ich sage nochmal, die Ausstellung im Gewerbemuseum Winterthur geht bis Juli. Böse Dinge, ja, heisst.
Ende Juli.
Ja. Ende Juli, Kitsch, kann man dort anschauen. Wunderbar.
Ich kann es schauen, auf jeden Fall.
Hoffentlich auch. Also, merci vielmals, Mario Pellin vom Museum. Merci vielmals, Judith Wipfler, Religionsredaktorin von DRS, dass sie uns all ihre Sachen, die sie gesammelt haben, mitgebracht haben. Eins kann man festhalten, Kitsch gibt es. Kitsch findet man einfach mit dem Bauch, mit den Augen, mit den anderen Sinn gut oder schlecht. Man will es niemandem aufs Auge drücken.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.